Streifendienst 1902, heute mit einem ganz besonderen Gast. Der neu gewählte Präsident Dirk Broska ist bei mir. Den werde ich jetzt gleich mit ein paar Fragen löchern. Das dürft ihr nicht verpassen.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Alles fürs Büro, alles aus einer Hand. Und von Blumenrot. Entsorgung weitergedacht. Für Industrie, Gewerbe und Privat. Blumenrot und Lilienthal. Eure Profis im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Streifendienst 1902. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Studio, den neu gewählten Präsidenten Dirk Broska. Herr Broska, erstmal schön, dass Sie im Streifendienst sind. Und direkt erste Frage, bevor ich Sie zu Wort kommen lasse, ist ein Zwangsduzer-Podcast. Darf ich du sagen, ich bin Tim?
Ich bin der Dirk und wir dürfen auch gerne das Du beibehalten, wenn das Gespräch gut läuft. Lass uns am Ende nochmal drüber sprechen, aber die Perspektive ist da.
Alles klar, wunderbar. Das wollte ich erstmal vorher geklärt haben. Ne? Also ich glaube, du bist jetzt inzwischen schon der dritte Präsident, der im Streifendienst sitzt und die vorigen haben sich auch duzen lassen. Aber ich wollte es vorher mal abgeklärt haben. Mhm. Und wo wir gerade bei Offiziellen sind, wir haben heute Mittwoch und vorgestern am Montag, da hattest du Geburtstag. Alles Gute nachträglich da an der Stelle auch nochmal.
Ja, dankeschön. Ne? Das war der 49. leider schon.
Oh, ehrlich?
Ja, das sieht man mir nicht an. Ne?
Nein, ja, tatsächlich nicht. 49, 49, okay. Das heißt, nächstes Jahr wird groß gefeiert.
Genau, in der zweiten Liga. Der 50. muss in der zweiten Liga sein.
Oh, ihr habt es alle gehört. Alles klar. Das ist natürlich, also da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen. Mhm. Denn der erste winzige Baustein, der ist ja quasi gelegt. Da wollen wir jetzt als erstes drüber sprechen. Wir gehen natürlich auch später nochmal so ein bisschen auf die Wahl vor knapp einem Monat eigentlich, glaube ich. Ne?
Ja.
Und natürlich, Willi, wollen wir auch so ein bisschen hören, was bedeuten die Sachen, die angekündigt worden sind? Was bringen die Teammitglieder mit? Da schauen wir gleich drauf. Erstmal natürlich, was wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt, das Spiel vom vergangenen Wochenende. 3:0 gegen Meppen, frei von der Leber. Wie hat's dir gefallen? Wie war die Stimmung? Denn ich muss zugeben, ich war in der Nordsee, ich war nicht im Stadion, Asche auf mein Haupt. Ich habe das Ganze im WDR verfolgt, muss ich dazu sagen. Wie war's für dich?
Das Spiel war natürlich jetzt in der neuen Funktion per se schon mal was Besonderes, muss ich sagen. Aber auch aus der Fanperspektive ist das erste Spiel ja immer eine Besonderheit, weil man nie weiß, wo man ganz genau steht. Und natürlich die ganzen Begleiterscheinungen wieder, dieser Fanmarsch, 25.000 Zuschauer. Mit Meppen kam für mich auch der richtige Gegner, die auch ein paar Fans mitgebracht haben, was einfach schon mal viel interessanter ist, als wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die keine Fans hat oder gegen eine Zweitvertretung. Und ich muss sagen, so es waren ja, bei der WM haben wir ja 4/4 gesehen. Beim Spiel habe ich jetzt hier 3/3 gesehen. So die ersten 30 Minuten waren bombastisch. Dann haben wir nachgelassen und dann ab der 60. Minute war das wirklich großartig. Und wir haben ja wirklich überzeugend 3:0 gewonnen. Es sind ja extrem viele Tore gefallen. Aber der Unterschied zu vielen anderen Mannschaften, auch Saarbrücken fand ich bockstark gegen Rot-Weiß Essen. Aber der Unterschied ist, bei uns stand die Null. Mhm. Wir waren hinten sehr stabil. Ich kann mich außer bei den letzten Lustszenen an nichts erinnern, dass Meppen irgendwie hätte Tore schießen können.
Ja, sehe ich ähnlich. Tatsächlich war ich nach dem Spiel auch fast schon ein wenig positiv überrascht. Ich hatte, glaube ich, 3:1 getippt und hätte tatsächlich gedacht, dass die Meppner so ein bisschen mehr Gegenwehr reinbringen. Ich ärgere mich natürlich nicht darüber, aber tatsächlich hatte ich gedacht, dass da mehr Power tatsächlich aus dem Norden kommt. Ne? Wenn man das so ein bisschen vergleicht, mit welcher Energie und mit welchem Elan wir damals aus der Regionalliga gekommen sind, ist vielleicht nicht 1:1 vergleichbar, es hinkt vielleicht ein Stück weit, aber ich habe schon gedacht, Mensch, das ist vielleicht nicht unbedingt der beste Auftaktgegner, weil so eine Mannschaft mit so einem emotionalen Rückenwind schwer einzuschätzen ist.
Genau, das ist ja die große Unbekannte, gerade wenn so ein Aufsteiger kommt. Aber wenn du schon sagst, die haben sich nicht gewehrt. Ich würde es anders sehen. Wir haben uns so sehr gewehrt, dass das gar nicht aufgefallen ist. Also wir waren ja in der Defensivverteidigung unfassbar stark, weil da nichts kam. Und wir haben die permanent unterdrückt und haben auch permanent Torchancen kreiert. Und das ist für mich immer noch der Unterschied. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr mal so das Spiel Ferl ist mir in Erinnerung, wo gefühlt ich immer noch nicht wusste, warum wir 4:0 gegen Ferl geführt haben. Wir hatten, glaube ich, 4 Torchancen, dann stand es 4:0. Und es wäre ja auch mehr drin gewesen, wobei mir das 3:0 natürlich absolut reicht.
Ja, absolut.
Bloß kein Curaçao-Moment.
Ne? Nee, ganz genau, richtig. Der Blitzstart durch Lubinger kam natürlich wie gerufen. Ich hatte auch das Gefühl, es ist an der Spielanlage etwas verändert worden. Und das hat man auch sofort gesehen. Ich fand, es war eine Mischung, würde ich fast sagen. Also die neuen Muster im Aufbauspiel mit viel Kurzpassspiel hinten raus und dann versucht geordnet zu spielen mit viel Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner. Das ist ja, glaube ich, das, was Didi Hirsch jetzt implementieren möchte. Das habe ich gesehen und trotzdem waren auch viele alte Muster da, um vorwegzunehmen. Das 2 und das 3-0, viele lange Bälle. Wenn eine Mannschaft drücken muss, dann sind wir einfach ja auch schon in der letzten Saison bockstark gewesen, schnell die Außen zu bespielen und dann zuzuschlagen. Dazu kommen natürlich die unglaublichen Joker. Ne? Connor Noss, muss man ja fast sagen, hat sich jetzt schon wieder als Edeljoker in den Mittelpunkt gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt leider für ihn wieder in diese Joker-Rolle fällt. Er war unglaublich stark. Was natürlich erstmal aufgefallen ist und was viele ja auch schon vermutet hatten, ich hätte es anders gedacht, ist, dass wir ohne Neuzugang in dieses Spiel gegangen sind. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Hättest du dir einen Neuzugang gewünscht? Ohne damit jetzt die anderen abzuwerten.
Ja, was heißt gewünscht? Ich war auch überrascht tatsächlich, weil wir haben ja auch wirklich ins höhere Regal gegriffen.
Ja.
Und letztendlich haben aber die Spieler am Ende, wir haben gewonnen, es waren die richtigen Spieler, es war natürlich eingegroovt und ich nehme es dem Didi auch wirklich ab, es war am Ende Zufall, weil du unterscheidest ja jetzt nicht, du bist jetzt Neuzugang, du bist nicht Neuzugang und Didi Hirsch stellt konsequent nach Leistung auf, nach Trainingseindrücken, er hatte eine Philosophie und die hat er ja komplett auf dem Platz dann auch übertragen.
Ich muss auch ein bisschen zu Kreuze kriechen tatsächlich. Ich bin bei Jakob Bokjans sehr skeptisch gewesen und sehr kritisch. Das liegt auch so ein bisschen daran, mein Freund Michael Höfgen hat das von den Pottbolzern hat das auch so ein bisschen beschrieben, umso mehr Leute irgendwie für was sind, desto mehr bin ich dagegen teilweise. Das ist vielleicht auch so die Dynamik, die es bei mir hat. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Bokjans hat so ein bisschen Anwandlung wie ein Marco Reus. Und zwar insofern, dass er ja so ein bisschen mit angezogener Handbremse spielt, ob des Wissens seiner Knochen, seiner Bänder. Und das hatte ich jetzt gar nicht mehr das Gefühl, muss ich mal ganz klar dazu sagen. Ich fand's bockstark und da gab's ja auch einmal relativ am Anfang auch sinnbildlich so eine Grätsche, wo er auf Höhe der Mittellinie einen Ball abgrätscht und da vollen Körpereinsatz bringt. Und ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass es dieses Laufen auf Eierschalen ist. Und ich fand ihn auch forsch, ich fand ihn stark und er war genau der Bokjans, den sich, glaube ich, alle wünschen, den wenn wir ihn so konservieren können, sag ich mal, den wir auch unbedingt so brauchen und wo ich auch sage, da habe ich natürlich kein Problem, wenn ich nochmal gefragt werde, wen würdest du gerne in der ersten Elf sehen, dann werde ich das inzwischen auch, bin ich dabei, dann gehört Jakob da auch dazu, einfach weil er gerade in der ersten Halbzeit so viel das spielerische Element sehr wichtig war. Deswegen, ich krieche hier ein bisschen zu Kreuze, ich war da ein wenig zu skeptisch und muss sagen, Irren ist menschlich, da habe ich mich tatsächlich geirrt. Ja, also 3-0 zum Auftakt. Du hast es gerade auch schon einmal erwähnt. Wir sind ja trotzdem mit viel Konkurrenz in diese Saison gegangen, die auch direkt mal bewiesen hat, dass sie nicht schläft. Unter anderem hast du jetzt mal Saarbrücken erwähnt. Das freut natürlich das Duisburger Herz, ne? Denn gegen Essen erstmal so überzeugend gestartet. Aber auch Mannschaften wie Mannheim, ne, auch Saarbrücken, die ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hätte oder wo ich jetzt gesagt hätte, die sind jetzt wieder stark, können ja dieses Jahr wieder erstarken. Hast du da so die ein oder andere Mannschaft im Auge, wo du sagst, die halte ich für einen Konkurrenten um einen möglichen Aufstieg?
Das ist ja das Spannende an der Saison. Ich glaube, dass also 8 Mannschaften wollen bestimmt aufsteigen. Und ich find's ja auch spannender, nicht immer von Entwicklung zu sprechen. Genau, das muss ja sein. Aber es wollen 8 Mannschaften in der Liga aufsteigen. Und ich sehe auch all diese 8 Mannschaften da oben. Also Saarbrücken zähle ich tatsächlich dazu.
Okay.
Die haben einfach so eine solche Saison, letzte Saison gespielt. Und die haben sich ja wirklich sehr, sehr verändert, sehr verstärkt. Und da spielt so ein Staff, ne, aus Frankfurt, Jugendnationalspieler. Das ist schon eine Wucht, die da haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Hat man ja gegen Essen gesehen. Essen ist ja wirklich implodiert. Was mir durchaus gefallen hat, muss ich sagen.
Absolut. Nach der 2-0 Führung muss man dazu sagen. Ne?
Also ich hätte fast schon ausgemacht. Ich habe mich fast meines Abendessens gewidmet. Aber ich habe dann weitergeguckt und tatsächlich Saarbrücken war sehr stark. Mannheim würde ich nicht so stark einschätzen tatsächlich.
Wundertüte mit dem portugiesischen Trainer. Ne? Also absolut.
Trainer hast du jetzt gesagt.
portugiesischen Treter. Freudscher Versprecher.
totale Wundertüte, aber Düsseldorf, muss ich sagen, wenn sie die Liga etwas mehr angenommen hätten, hätte dort zumindest nicht verlieren dürfen. Die waren spielerisch schon sehr stark, aber da habe ich so das Gefühl gehabt, die wollen jetzt mit Fußball spielen, die dritte Liga bespielen und das ist denen nicht gelungen. Und die haben alles reingesetzt, dann hat natürlich Mannheim auch das Glück gehabt mit diesem, ja, mit diesem Schuss schön in die Mitte des Tores, ne, wenn der Torhüter auch komplett falsch steht. Also Mannheim, das war ein Überraschungssieg gegen Düsseldorf. Die, okay, natürlich, die werden auch eine Rolle spielen, definitiv. Die werden auch noch kommen. Auch Essen wird sicherlich noch kommen. Aber es wird von den Mannschaften, die oben spielen werden, es werden ein, zwei definitiv enttäuschen. Es wird auch die ein oder andere Mannschaft geben, mit der man überhaupt nicht rechnet.
Das wäre für mich Mannheim unter anderem. Aber auch
das wäre Mannheim.
Aber auch Saarbrücken tatsächlich.
Saarbrücken habe ich vorne gesehen.
Ja, krass, okay. Ja.
Mit den Verpflichtungen, nur ob die dann so zünden tatsächlich, ne? Die haben so ein Pick, haben die so ein Kühlwetter, Staff, ja. Da ist schon Wucht vorne.
Absolut, stimmt.
Die haben ja auch noch einen Ex-Spieler von uns auf der linken Seite. Also das ist jetzt keine Kirmestruppe. Also Saarbrücken kommt auch. Davon bin ich überzeugt.
Wollen wir zurück
zum richtigen, wichtigen Verein
gehen? Ich fand tatsächlich, wer stach für dich jetzt bei dem Spiel, ne, gegen Meppen am meisten heraus? Ne, ich muss ganz klar sagen, in der ersten Halbzeit war das für mich mit seinen Aktionen tatsächlich unter anderem Bogians, natürlich mit Lobinger, der direkt mal sich wieder in die Torschützenliste eingefügt hat, wunderbar, und einem Salto Mortale hinterher, ist doch wunderschön, aber wer war für dich da vielleicht das Zünglein an der Waage?
Ich weiß nicht, ob es Zünglein soweit ist, aber für mich noch unfassbar überzeugt hat für mich Can Çoskun. Gerade beim Einzel haben wir das ja gesehen, wie über links er auch wirklich viel offensiver noch war als gefühlt in der letzten Saison und auch durchgekommen ist und mit schönen Flanken dann auch den Tiger dann auch wirklich dann gefüttert hat. Der war für mich noch eine absolute Überzeugung. Und auch in der Verteidigung, da war ich ja total begeistert vom Zusammenspiel Fleckstein und Schlicke. Einfach wieder nichts zugelassen und in den entscheidenden Phasen. Und das ist, und das macht es am Ende, ist zwar ein bisschen langweiliger, natürlich wollen wir lieber ein 5-2 sehen als ein, wobei 3-0 sehe ich auch gerne.
Wollte gerade sagen.
Ja, aber, also. Oder sagen wir ein 1-0, ne? Ja, ist natürlich ja. Schon schöner,
ja.
Aber dann mal aus der Perspektive, mit dem Sturm gewinnst du Meisterschaften, aber mit der Verteidigung gewinnst du auch die Liga oder steigst, oder Zweiter würde mir auch reichen. Deswegen bin ich da überzeugt, dass die Innenverteidigung einfach sehr, sehr stark war.
Die Entwicklung von Schlicke, einfach grandios, muss ich einfach sagen. Ne? Also hat sich ja schon angedeutet in der letzten Saison, wo er musste im Prinzip, wo er so ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen wurde. Jetzt eine komplette Vorbereitung gemacht mit dem Wissen, dass er das wahrscheinlich kann. Jetzt auch mit viel Rückendeckung da rein. Macht so einen Neuzugang wie Martin Enns, der sicherlich, oder einen Ali Hahn, da müssen wir auch gleich mal drüber sprechen, irgendwo direkt vergessen. Ne? Ich finde es super, dass der Junge sich da durchsetzt. Also für mich ein absoluter Lichtblick und absolut auch eine der Takeaways dieses, oh, ich muss dazu sagen, mir wurde vorgeworfen, ich rede zu viel Denglisch. Also der Dinge, die ich mitnehme aus diesem Spiel, absolut Schlicke, der jetzt schon seine Frühform zeigt und auch sicherlich nochmal ganz viel Luft nach oben hat aufgrund seines Alters und seines Potenzials. Bin ich total gespannt, wie das in der Saison weitergeht. Aber natürlich, für mich war es natürlich auch Conor Noss. Ne? Auch wenn er nicht in der Startelf stand, hat er direkt gezeigt, dass er heiß ist, dass er auch Form in direkt wieder seine Form gut konservieren konnte. Ich glaube jetzt am Schluss der letzten Saison, weiß ich gar nicht, ob er unbedingt noch im Form hoch war, aber jetzt ist es auf jeden Fall Vorbereitung, das 2-0 von Schlicke vorbereitet und dann selber auch nochmal ins lange Eck, ne, weggekontert. Ist wunderbar, also so als würde er nie was anderes machen. War schon für mich dann der Spieler dieses Spiels. Aber du hast auch gesagt, Çoskun auf der linken Seite, diese Chipflanke auf Lobinger, das hat ja alles gepasst und das war ja maßgenau und sah einfach nur gut aus. Und da muss man auch sagen, da war auch zwischenzeitlich da noch ein Klassenunterschied erkennbar, muss ich sagen.
Der war erkennbar, ja. Ne? Der war erkennbar, ja.
Sollte vielleicht auch so sein bei zwei Mannschaften, wo eine jetzt schon eine Saison quasi knapp am Aufstieg in die zweite Liga gescheitert ist. Aber trotzdem fand ich es schon krass, weil ich gedacht habe, Meppen gleicht das mit so ein bisschen Emotionalität und Stärke aus. So, einer hat gefehlt, Ali Hahn. Um den gibt's im Moment auch sehr viel Gesprächsstoff. Ali Hahn war nicht mal im Kader, ist aber unser Kapitän. Und jetzt würde ich mich interessieren, wie ist deine Meinung dazu? Muss ein Kapitän auf dem Platz stehen? Muss ein Kapitän auf der Bank sitzen? Oder ist ein Kapitän eher jemand, der auch auf der Tribüne seine Präsenz irgendwie durchsetzen kann, weil er dann in der Halbzeit vielleicht mal, was weiß ich, irgendwie in die Kabine, an der Kabine anklopft und sagt, so Jungs, wie siehst du das?
Hängt ein bisschen von der Mannschaft ab. Wenn du genügend Führungsspieler hast in einer Mannschaft, und die haben wir, dann muss der Kapitän definitiv nicht spielen und auch nicht im Kader sein. Weil für mich ist der Kapitän nicht nur der Kapitän, der, ich sag mal, zum Schiedsrichter meckern darf in den 90 Minuten, sondern der Kapitän ist eigentlich 24-7 der Kapitän der Mannschaft, weil sich natürlich auch in einer Mannschaft ganz viel drumherum auch abbildet. Und da ist er nach wie vor natürlich unumstritten. Spielerisch, das ist jetzt einfach so die Situation. Wir haben ja am Ende nach der Verletzung von Ali Hahn, hat sich Schlicke massiv gesteigert, reingesteigert, hat sich festgespielt. Und er ist ja natürlich auch der Linksfuß. Und das ist natürlich für Ali Hahn dann auch das Schwierige. Du willst ja als nach Möglichkeit immer mit einem Linksfuß und einem Rechtsfuß nach Möglichkeit spielen. Und dann bin ich auch beim Didi. Du hast dann tatsächlich nicht zwei Innenverteidiger auf der Bank. Ne? Also zumindest nicht bei einem Spiel gegen SV Meppen, wohl wissend, dass im Zweifelsfall auch so ein Bitter auch nochmal spielen könnte. Und dann ist das einfach... Man muss tatsächlich sagen, irgendwie Mathematik. Wir haben in Anführungsstrichen im Moment zu wenig Verletzte. Dadurch hat man dann diese Härten zu treffen. Und wenn sich bis Samstag keine Spieler verletzen, dann wird es wieder Härten geben an der Stelle.
Moin, hier ist der Hoppi. Malochen, das kenne ich. Auf dem Platz ackern, kämpfen und auf der Baustelle erst recht. Und wer macht den Dreck weg? Blumenrot. Seit über 40 Jahren. Ohne Schnickschnack. So wie der MSV.
Blumenrot. Recycling und Entsorgung. Mit einem Hopp zur sauberen Lösung.
Das ist, würde mich auch mal interessieren, wie ihr, liebe Leute, das seht. Wenn ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare hackt, wie sieht's aus? Wer sollte für euch in der Innenverteidigung stehen und muss ein Kapitän auf dem Platz stehen? Seht ihr das so wie Dirk? Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Meine Meinung dazu ist ähnlich. Ich fände nur besser, wenn man dann kommuniziert hätte, es gibt quasi zwei Kapitäne, irgendwie vier Schultern, die das gleich schultern. Ne? Also vielleicht, oder dass man sagt, wir haben hier, ich weiß nicht, ob das dann zu einem Machtvakuum führt irgendwo, wenn man irgendwie sagt, wir haben hier ein Dreiergespann oder ein Zweiergespann. Weil dazu kommt jetzt ja, mischt sich rein, die Reviersport hatte es jetzt irgendwie reingestreut, dass es Gerüchte gibt, dass Ali Hahn ein Angebot aus Bocholt hat und dann... also vielleicht noch abwandern könnte, das glauben wir nicht, oder? Also das wäre doch Quatsch, oder?
Aus meiner Sicht ja, tatsächlich. Ali Hahn ist ein Mentalitätsmonster und Führungsspieler. Und ich erwarte auch von einem Führungsspieler, dass er ein Führungsspieler ist, wenn er nicht spielt. So, das zeichnet ihn ja aus. Er ist ja für das Team da. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist eine 20er-Liga. Wir sind im DFB-Pokal, wir sind im Niederrhein-Pokal. Also wir haben, wenn es gut läuft, ich hoffe keine Relegation, wenn es gut läuft, haben wir vielleicht auch 45, 46 Spieler und es wird Zipperlein geben. Und wir sehen ja bei den Spielern, sie halten nicht alle die gleiche Form über das ganze Jahr. Irgendwann wird vielleicht mal ein anderer Spieler verletzt sein oder mal schwächeln und dann brauchen wir ja genau diese Spieler. Also Didi hat gesagt, er geht nicht mit vier Innenverteidiger ins Spiel, aber in die Saison gehe ich mit vier Innenverteidigern, weil das wäre mir ein bisschen zu dünn an der Stelle.
Mhm. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man dann sagt, gut, dann Rasim ist gleich, zum Beispiel Rasim Bulic ist gleichgesetzt mit Ali und deswegen könnte man, ich glaube es halt einfach nicht, weil sonst hätte man das, glaube ich, so vielleicht geregelt, weißt du? Also, dass man gesagt hat, wenn man irgendwie, also ich glaube nicht, dass Ali jetzt wie Kai aus der Kiste gesagt hat, ach Leute, ich gehe übrigens nach Bocholt, das wäre, dann würde Didi ja auch irgendwie ein Stück sein Gesicht verlieren, weil er hat ihn ja auch den Rücken gestärkt und gesagt, auch obwohl der jetzt hier auf der Bank sitzt, beziehungsweise auf der Tribüne sitzt, ist der mein Captain und wer denn, wenn der dann weggehen würde, das wäre ja ein Schlag ins Gesicht, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für Didi, dem ja das Vertrauen geschenkt hat. Deswegen glaube ich das nicht.
Also das ist so ein bisschen herbeigedichtet. Wir wissen auch nicht, woher das genau kommt. Es gibt heute noch keine Angebote und von daher Warten wir es an der Stelle ab. Ist natürlich so der Klassiker ab einem gewissen Alter, dass dann Vereine in niedrigen Ligen natürlich immer mit so etwas buhlen, ist mit irgendwelchen Anschlussverträgen, wenn das überhaupt stattfindet. Aber warten wir es ab. Ich bin zuversichtlich, dass er bei uns bleibt und wir brauchen ihn auch.
Ja, alles klar. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, wie wichtig findest du ihn spielerisch noch? Ne? Also würdest du ihn aufstellen, weil er ein Leader ist, aber jetzt gerade spielerisch siehst du andere vorne?
Sagen wir so, ich bin ja nicht jedes Mal beim Training, ich war heute beim Training dabei. Mhm. Es entscheidet natürlich der Didi und er sieht die vorne und der Erfolg gibt ihm recht. Wir haben 3-0 gewonnen. So, dann gibt es tatsächlich erstmal, und das ist einfach so, keine Diskussion, weil die Leistung war da stark. Ich sehe nicht nur, er ist ja jetzt, er ist ein Führungsspieler, Mentalitätsspieler, aber jetzt haben die anderen Spieler gerade mal einen Tacken vor und das kann sich in der Saison natürlich auch irgendwann wieder ändern. Es war nur das erste Spiel, es können halt nur 11 Spieler spielen und das wird sich im Fußball hoffentlich eins der Regeln, die sich nicht ändern. Ne, das wird sich an der Stelle nicht ändern. Deswegen, ich sehe ihn auch noch als Spieler und vor allen Dingen, seine Stärke ist für mich auch dieses Passspiel gerade mit dem linken Fuß. Und natürlich werden wir ihn brauchen, gar keine Frage. Mhm. Aber Schlicke performt. Das ist so.
Und ich freue mich auch darüber tatsächlich, ne? Weil da natürlich noch viel mehr dahinter steckt, wo man sagt, da ist natürlich noch Entwicklungspotenzial. Auf der anderen Seite bin ich habe Ali auch schon in Belek gesprochen, als wir im Trainingslager im Winter waren. Das ist ein ganz feiner Kerl und auch jemand, dessen Mentalität auch auf einen Gesprächspartner übergeht, hat man das Gefühl. Und dementsprechend bin ich auch der vollen Überzeugung, wir brauchen ihn. Bin aber tatsächlich schon eher der Freund davon, dass ein Kapitän nicht auf der Tribüne sitzt, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber da werden wir werden schauen, weil die Saison ist lang, du hast das gesagt. Kommen wir mal vom Spielfeld ein bisschen auf die Tribünen beziehungsweise auf das Catering zu sprechen. Wir haben einen neuen Caterer, Supreme Hospitality. Und der wurde ja auch vorgestellt, hatte dann auch gesagt, Leute, ich werde viel ändern, es wird viel geändert, aber habt Geduld. Wenn man dann jetzt mal durch die Foren geguckt hat und ein paar Freunde auch mal gefragt, die sagten, ey, ganz ehrlich, geändert hat sich gar nichts. Im Gegenteil, es wurde sogar ziemlich viel Unmut geäußert, ob der Größe der Portionen und ein paar sprachen auch irgendwie von FIFA-Portionen. Hast du was davon mitgekriegt? Lange Schlangen an Bier und Wurststand. Was wurde dir da rangetragen? Was hast du mitgekriegt?
Sagen wir so, ich habe ja eine Vergangenheit durchaus auch mal als Geschäftsführer des Stadions gehabt. Dadurch sind mir genau auch diese Abläufe auch besonders wichtig an der Stelle. Und das war einer der Spannungsmomente neben dem ersten Spieltag, muss ich sagen, wie das an der Stelle funktioniert. Jetzt war ich an dem Tag tatsächlich nur im Businessbereich. Jetzt kann ich erstmal davon sprechen. Da war natürlich die Begeisterung groß, also muss man sagen, wirklich tolle Performance und waren alle wirklich mehr als angetan davon. Dann auch mit Kollegen auch immer wieder gesprochen, die dann auch den Außenkontakt hatten nach draußen und da hat man schon festgestellt, es funktioniert nicht alles reibungslos und man muss auch sagen, ich bin auch total davon ausgegangen. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, es hat sich ja nicht nur der Caterer gewechselt, sondern es wurde auch ganz viel in die Infrastruktur investiert. Die ganzen Leitungen wurden erneuert, die ganzen neuen Access Points wurden hergestellt, das mit ganz viel IT, da wurde jetzt viel bearbeitet und es hat nicht alles geklappt. Ich muss sagen, ich habe es erwartet, muss ich wirklich sagen. Okay. Das ist, weil du natürlich, du hast Personal, dann hast du neues Personal, komplett neue Umgebung für die Leute. Was sie aber gemacht haben, sie haben unfassbar viel Manpower reingesetzt. Sie haben es auch probiert und studiert, aber tatsächlich, wenn dann der Ernstfall kommt, dann ist das eine andere Situation. Was mir aber tatsächlich gefällt, ist, wie sie mit der Kritik umgehen. Also ja. Sie haben ja sehr schnell geantwortet, ja. Sowohl nach innen als auch jetzt zur Presse habe ich jetzt wahrgenommen und sie haben es für sich erkannt. So, und das ist für mich das gute Zeichen, dass sie den Anspruch an sich haben. Und so habe ich jetzt die Menschen dort kennengelernt, dass sie einen Anspruch an Leistung auch haben. Und ich glaube, es wird beim nächsten Mal besser. Davon gehe ich aus. Ich möchte auch hier wieder Erwartungen runterschrauben. Es wird noch nicht das goldene Ende sicherlich sein. Wir werden ein paar Spiele einfach benötigen, bis sich dann auch, ich sag mal, die Menschen untereinander so eingegroovt haben, dass das an der Stelle funktioniert. Aber die Reaktion von Supreme, die hat mich auf jeden Fall beeindruckt.
Ja, wie gesagt, da muss man dazu sagen, es wird reagiert und es wird sich auch entschuldigt. Das muss man mal dazu sagen. Das finde ich auch gut, dass man gesehen hat, dass, okay, es lief nicht alles reibungslos. Viele waren sehr, sehr wütend, muss ich sagen, auch im Portal. Und ne, also viele waren so, es hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, warmes Bier, kalte Wurst, irgendwie so nach dem Motto. Und auch so viele störten sich daran. Es gab ja diesen Pressetermin, wo Diddy dann so einen Taxiteller vorgesetzt bekommen hat, eine Riesenportion, die er dann auch artig weggeschaufelt hat. Und dann
der
gab's
ist immer noch, ne? Der ist immer noch.
Der kaut noch, ist immer noch am Kauen. Dann habe ich aber Fotos gesehen von dem, was dann rausgegeben wurde. Das war quasi die Hälfte. Also das ist schon irgendwo, wo man sagen muss, das wirkte ein bisschen, tut mir leid für das Denglisch, aber es wirkte wie Scam, ne? So ein bisschen. Ne? Also da muss man schon sagen, ich hoffe, dass man da dann rausgelernt hat, dass man hier nicht irgendwie lange Zähne macht und dann hinten raus den Endkunden, um den es ja eigentlich geht, nämlich den Fan, dem dann irgendwie nur die Hälfte zu verkaufen, das geht nicht, finde ich, das muss ich ganz klar sagen. Dazu würde mich einfach mal interessieren, wurden quasi alle Leute ausgetauscht, die vorher dann bei, kannst du da irgendwas zu sagen? Ist das so? Ich meine, es ging ja nicht nur um die Leute, die da gearbeitet haben, sondern auch um die Abläufe an sich. Ich habe Stimmen gehört, dass da Leute gesagt haben, es waren nur noch junge Leute da, die auch nicht wussten, wie sie jetzt, wo sie jetzt anfangen sollten. Bier holen, Würstchen, so ein bisschen Vogelwild. Hätte es da nicht irgendwie einen Mischmasch geben sollen? Sind nicht viele Leute übernommen worden? Ich habe da nicht so den ganzen Durchblick zu.
Tatsächlich, ein Großteil der Leute sind übernommen worden, aber es gehören ja auch zwei immer dazu. Ja. Ne? Natürlich wird sich das mit einem neuen Anbieter an der Stelle verändern und ich meine so 60-70% sind auch übernommen, aber es sind ja auch viele Aushilfsjobs und da hast du natürlich sowieso immer eine hohe Fluktuation. Du hast gerade angesprochen, das sind viele junge Menschen. Ich kenne so viele, die das für ein paar Jahre machen und irgendwann wieder aufhören. Das heißt, du hast eine natürliche Fluktuation, die du auch ohne Caterer nicht hattest. Aber natürlich, so ein kompletter Wechsel ist dann nochmal sicher nicht eine andere Liga.
Schauen wir einmal in die Glaskugel. Glaubst du wirklich, es wird sich nachhaltig verbessern? Also die ganz langen Schlangen werden wegfallen? Also sagen wir jetzt mal Spieltag 10 oder so, ne? Um jetzt mal ganz tief zu stapeln. Erleben wir da, ohne dass du dich jetzt natürlich in die Nesseln setzt, du kannst ja auch nur in die Glaskugel schauen, aber du hast natürlich auch so ein paar Einblicke. Werden wir da eine sichtliche Verbesserung erleben?
Erstmal ein klares Ja.
Okay.
Wir werden eine Verbesserung erleben. Aber Schlangen, kurz vorm Spiel, Halbzeitpausen wird es immer geben. Das werden wir nicht wegbekommen. Ich sag mal, diese Infrastruktur kannst du auch nicht aufrechterhalten, wenn du jetzt den Anspruch haben möchtest, innerhalb von 3 Minuten ein Bier zu haben. Das werden wir nicht hinbekommen. Aber es wird definitiv besser. Also das werde ich, auch wenn ich da nur begrenzt in der Zusagekraft bin, aber wir werden da alle Hebel dran setzen, die wir setzen können. Es wird sich definitiv bessern. Und was wir auch von den anderen Partnern gehört haben, also die machen das ja nicht zum allerersten Mal. Die sind ja auch in anderen Fußballstadien. Und da ist die Zufriedenheit im Bereich des Bestandes dann auch gegeben. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass das auch in Duisburg gelingen wird.
Und eine Sache noch, viele bemängelten das Thema Bargeldlosigkeit. Wird da nochmal drüber nachgedacht oder bleibt das so?
Das bleibt so. Tatsächlich, das liegt aber auch gar nicht in der Veranlassung des MSV Duisburg, sondern das ist Angelegenheit, ich sag mal, Stadionmanagement mit dem Caterer. Ich bin ja Buchhalter vom Beruf tatsächlich und Bargeldverkehr ist in solchen Prozessen, muss man einfach so sagen, das ist das Schlimmste, was du haben kannst. Natürlich haben wir auch Diskussionen, die hatte ich noch im Spiel. So Kinder können das nicht mehr holen. Es gibt natürlich auch Fans, die haben nicht unbedingt eine EC-Karte, die haben dann auch nur Bargeld. Aber dafür gibt es auch Möglichkeiten. Man kann woanders auch solche Geldkarten holen, die funktionieren auch 1:1 dort. Also man muss nicht nur eine Kredit- oder EC-Karte haben. Das ist tatsächlich so, das wird funktionieren. Aber dabei wird es auch bleiben, es wird auf EC gehen.
Alles klar, dann habe ich dahingehend, glaube ich, auch alles abgefrühstückt. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen auch auf natürlich so ein paar EV-Themen eingehen. Ich habe das vorher schon gesagt, das Ding ist, das Thema EV, das immer wenn wir einen Präsidenten hier im Streifendienst zu Gast hatten, haben wir das auch vorher schon gesagt. Ich glaube, die meisten Fans sind Fans der KGAA, also der, ne, der Lizenzspielerabteilung und weniger des EVs. Und dementsprechend, ja, wirkt so der Wahl des Präsidenten immer so ein Wahl des Papiertigers so ein bisschen, oder? Also so, nicht despektierlich gemeint. Mit ein paar einfachen Sätzen, ist deine Arbeit, den Leuten nahezubringen, und du als Kopf des Teams Verantwortung, als das, der du gewählt wurde, das, oder das gewählt wurde, was ist jetzt eure Aufgabe im Prinzip? Ganz frei von der Leber.
Also, erstmal das Konstrukt. Rein rechtlich ist das so eine Trennung zwischen EV und KGAA. Tatsächlich, warum hat man das mal gemacht? Letztendlich, irgendwann wurden die Summen so groß, muss man an der Stelle sagen, dass man auch versucht, von einem Verein die Risiken, die finanziellen Risiken, die man ja nicht selbst unbedingt in der Hand hat, auch so ein bisschen zu strukturieren. Insofern hat man das an der Stelle mal getrennt. Deswegen sind die meisten dann Fans von der KGAA, weil da steckt nämlich die Profimannschaft hinter. So. Für mich ist das aber alles tatsächlich ein rechtliches Konstrukt. So ein bisschen künstlich ist es wie überall mit den juristischen Gebilden. Am Ende ist es erstmal der MSV. So, darum geht's. Es geht um den MSV Duisburg. Und wenn wir das mal so ein bisschen aber aufgliedern, dann ist alles, was im Profibereich ist, bis U19, das ist Aufgabe der KGAA, ist auch in der direkten Verantwortung von Michael Preetz. Und tatsächlich auch, er hat an der Stelle auch keine direkten Weisungen von uns zu erhalten, sondern er ist eigenverantwortlich. Er hat nur ein paar, ich sag mal, relativ viele zustimmungspflichtige Geschäfte sogar, die er tätigen muss. Und da spielen wir natürlich eine Rolle. Wir sind in der Funktion als Gesellschafter der KGAA. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Impulse zu setzen. Unsere Aufgabe ist es, die Geschäftsführung zu kontrollieren, im Austausch natürlich. Wir sind natürlich auch das Kommunikationsrohr, weil natürlich ganz viele über uns dann Themen wie das Catering natürlich adressieren. Und das bringen wir auch an der Stelle dann rein. Und wir sind letztendlich der Hauptgesellschafter an der Stelle. Wir haben ja noch einen zweiten Partner, das ist ja Capelli. Dem gehören ja auch die Anteile.
40% immer 40, nach wie 1. vor. Da wollte ich auch gleich mal kurz noch mit dir drüber sprechen, weil das interessiert auch viele Leute. Das ist ja nach wie vor so, dass Capelli mit drin hängt. Und da wollte ich gleich einfach nur mal so eine Wasserstandsmeldung hören, weil da wurde auch lange nichts mehr drüber gesagt und drüber gesprochen. Man vergisst es fast, dass die immer noch 40% Anteile bei uns halten. Ne?
Genau, ja, richtig. Ja, und dann gibt's halt noch den EV-Teil. Da ist dann alles, ist dann der Jugendbereich ab U17, also von U17 bis runter. Und dann natürlich die Frauenabteilung ist heute eine EV-Abteilung und auch die Amateure, die Altliga, das fällt alles darunter. Und das ist dann in diesem Zusammenspiel, sind wir dann sicherlich da die Repräsentanten, auch jetzt, was nächstes Jahr die 125-Jahr-Feier angeht. Ne? Denn nicht die KGAA wird 125 Jahre alt. Die ist, ich glaube, so 23, 24 Jahre jetzt mittlerweile.
Nagel mich nicht schon fest.
Ne, hat auch schon, ist auf jeden Fall schon erwachsen, ne? Aber der Verein ist 125 und das soll sicherlich auch das Bindeglied sein. Und wir sind dann auch im permanenten Austausch natürlich mit der KGAA und bilden auch vieles über Verträge ab. Die KGAA macht auch Dienstleistungen für den e.V. Das ganze Mitgliederwesen wird dort auch betreut vom Noah Lichtenthal. Und da arbeiten wir natürlich, da haben wir natürlich das Ziel, wir wollen ja Mitglieder auch werben. Und da haben wir jetzt ja auch viele Aspekte und haben ja auch da zum Glück auch schon einen Zuzug. Und das ist natürlich das Interesse des EVs, dass wir Mitglieder bekommen und damit auch nochmal eine ganz andere Wucht auch bei uns entfalten können.
Danke für diese ausführliche Antwort. Jetzt mit Bezug auf euer Team, Teamverantwortung. Was ist denn damit gemeint? Was ist mit Verantwortung konkret gemeint? Kannst du die Sachen, die du gerade gesagt hast, noch ein bisschen zuschneiden auf dich und auch auf dein Team? Ich möchte ja auch nicht unterschlagen, du bist ja nicht allein gewählt worden, sondern hast ja noch Dirk Recke, Ralf Radü, Veronika Henschel-Gronski und Thorsten Immel mitgebracht. Erklär mir mal in ein paar einfachen Sätzen, wie passt das auf das Team Verantwortung und was bringt ihr mit und was macht ihr vielleicht anders als euer Vorgängerteam?
Will ich mal kurz ausholen. Erstmal mit dem gesamten Team und der Idee dahinter. Als das Thema mit den Wahlen begonnen hat, dann ist das ja ein Job wie bei Chris Schmoldt. Du fängst ja an wirklich mit einer Kaderplanung. Also das heißt, man führt viele Gespräche, dass man auch die richtigen Rollen füllt in so einem Kader. Wir brauchen ja auch unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Perspektiven, die sie einbringen können und auch unterschiedlichen Themen, die wir im Verein bearbeiten können. Und dann müssen sie natürlich auch noch menschlich zusammenpassen. Und was mir ganz, ganz, ganz wichtig war, war auch genau dem Verein zu dienen, diesen Spirit zu haben, dass wir wollten jetzt hier, davon ist keiner da, jetzt irgendwie den Heiligenschein raushängen lassen möchte, sondern ganz demütig da an der Stelle arbeiten, denn wir sind hier gewählte Vertreter auf Zeit und die auch das gleiche Verständnis haben, den Verein im Ganzen weiterzuentwickeln. Und im Rahmen der Gespräche war uns einfach klar, wir brauchen, fangen wir mal an mit dem, was immer wichtig ist, Geld, ne, Finanzen, da brauchen wir jemanden, ich bin ja selbst Finanzer, aber man will sich ja in den Rollen dann auch trennen. Ralf übernimmt hier als Steuerberater natürlich das ganz klassische Geschäft der EV-Buchhaltung, ne, denn die muss ja auch Bücher führen. Und natürlich ist er dann der erste Ansprechpartner neben mir dann auch für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommanditgesellschaft, der KGA. Das ist dessen Rolle. Dann Thorsten Immel hat das gesamte Thema NLZ, der hat ja dort viele Jahre schon gearbeitet, vertritt das Thema Frauen und auch das Thema der Amateure, die ja schon eine innerhalb des Vereins eine Wucht haben, die ja auch den Verein an der Stelle repräsentieren. Und das wird sein Spielfeld sein, auch, ich sag mal, das NLZ weiterzuentwickeln mit Uwe Schubert. Morgen haben wir dort einen Termin, dass wir uns natürlich auch um die Infrastruktur, denn das ist ja auch die Weiterentwicklung, das ist ja alles EV-Gelände dort, und die Infrastruktur an der Stelle auch zu entwickeln, das wird mit bei ihm sein. Dann haben wir noch Dirk Recke. Dirk Recke ist letztendlich für die gesamte Gremienarbeit, die Vereinsentwicklung an der Stelle. Denn das, was ja zum Glück ist im Moment, ist diese langweiligen Themen, ne, alles mit den Satzungen, dass man alles formgerecht macht. Und der Christian hatte es ja so ein bisschen beschrieben, er fühlte sich so ein bisschen im Gefängnis. Und ich sagte, es ist ja ein Labyrinth.
Für das du eine Karte hast, jetzt genau. Im Prinzip. Das fand ich sehr interessant. Darauf wollte ich auch darauf eingehen. Ich finde das nämlich eine ganz, ohne jetzt hier irgendwie despektierlich Richtung Christian zu sein, aber ich finde, das ist ja eine ganz andere und eher noch etwas positivere Sichtweise auf die Dinge, ne? Finde ich. Und das hat mich auch beeindruckt, dieser Satz. Der ist auch hängen geblieben nachhaltig.
Okay, sehr schön. Ich habe den komplett sogar wieder vergessen tatsächlich, aber es ist eine innere Überzeugung. Man muss sich halt darin bewegen können und in diesen Strukturen, und das ist natürlich Dirks Stärke, die er seit Jahren da auch schon mit mir in der Gremienarbeit hatte. Und das war ja so ein bisschen auch unser, warte mal, ich würde jetzt sagen USP, was könnte man sonst sagen, unser Mehrwert, dass wir auch diese dies schon einbringen können, dass wir nicht bei Null an der Stelle anfangen. Und dann kommt natürlich noch Veronika Henschel-Gronski.
Die erste Frau im Vorstand, da wollte ich auch noch fragen, was bedeutet das auch? Welchen frischen Wind bringt das auch nochmal mit? Das ist ja überfällig gewesen, will ich sagen.
Also, erstmal möchte ich eins sagen, Froni ist nicht da, weil sie eine Frau ist.
Nein,
das ist schon mal ganz wichtig.
Das wollte ich nicht so verstanden wissen.
Das ist keine
Quote. Nein,
ist definitiv nicht. Dafür ist sie eine viel zu starke Frau.
Und das wollte ich nicht so verstanden.
Sie ist auch eine Wucht. Das merkt man, wenn sie eine Bühne betritt. Ihr gehört die Bühne, muss man sagen. Sie verantwortet genau das Thema Mitgliederwesen, die Tradition, das ganze Vereinsleben, das fällt bei ihr rein. Und als Hotelchefin ist sie natürlich in diesen Bereichen auch bockstark. Und sie liebt und lebt diesen Verein und war auch vorher schon immer dort aktiv. Und jetzt macht sie das aus einer anderen Perspektive, nicht mehr als Fan, als Mitglied, sondern sie macht es jetzt als Vorständin. Und ich finde natürlich, es muss eine Frau rein. Manchmal funktioniert das nicht, man muss sich ja auch treffen, es muss menschlich ja auch matchen. Und tatsächlich, wir kannten uns gar nicht vorher, wirklich nur aus der ganz großen Ferne, dann mal einen Hinweis bekommen und dann, wie macht man das? Dann trifft man sich mal zu einem Date, ne? Und es hat tatsächlich, jetzt sage ich es auch bewusst,
gematcht.
Nein, es war sofort super, man hat das gespürt und wir haben auch wirklich sofort gemerkt, wir harmonisieren zusammen und das merke ich im gesamten Team, dass die Harmonie da ist. Wir hatten schon die ersten Diskussionen und auch Kontroversen. Und das mag ich ja. Wir brauchen diese Kontroversen. Es ist für mich immer die entscheidende Frage, wie man mit der Kontroverse dann an der Stelle umgeht. Und das ist bis uns, jetzt gab es auch keine wirklich kritischen Punkte, die wir bis jetzt hatten, bin aber zuversichtlich, wenn wir mal kritische Punkte haben, dass wir diese Kontroversen dann auch sehr konstruktiv dann auch diskutieren können.
Ja, absolut. Also ich fand das Bild, das ihr und auch du gezeichnet hast, von wegen mit dem Plan in der Hand durch dieses KGAA-Lab oder EV-Labyrinth, wie auch immer geartet, das sich ja auch irgendwie zusammen und auseinanderzieht. Viele blicken da ja überhaupt nicht durch und ich muss da auch so sagen, ich bin da auch sehr peripher irgendwie drin, ne, muss ich sagen. Ich glaube, das sind die meisten. Ich gebe das aber auch offen zu, weil das ist für mich auch ein sehr, sehr verstricktes Thema irgendwo, ne? Und ich hatte noch im Kopf, wie Christian damals sagte, er hatte damals, als er, ich glaube, er war auch überrascht über die Verstrickungen, glaube ich, die da so herrschen, weil wenn man so drauf guckt, ist das einfacher, als wenn man drin ist. Mhm. Und meine Überzeugung ist halt, du warst schon immer drin, das heißt, du bist dieses Chaos, darf ich es nennen, so ein bisschen gewohnt?
Chaos ist es nicht, definitiv. Es hat eine klare Struktur, tatsächlich.
Ja? Okay.
Ich glaube tatsächlich, jede EV-Struktur ist anders. Das wirst du bei jedem Verein finden in der Bundesliga. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, es gab mal fast einen Wahlkampf, wenn du dich daran erinnern kannst, zwischen Wald und Sandrock.
Ja, und ich weiß, ich hatte einen Sandrock kurz an der Angel und wir wollten ihn auch sprechen.
Ja.
Dann hat er mir kurzfristig abgesagt. Grüße, gehen raus, Herr Sandrock.
Warum ist das Team damals nicht angetreten? Damals war die Aussage.
Ich weiß es nicht mehr. Dirk,
der Verein ist mir zu kompliziert.
Ach, richtig, ja.
Das war damals. Man muss sich damit tatsächlich beschäftigen. Man muss sich damit ganz spröde satzungsfest sein. Man muss wirklich auch ein bisschen im Gesellschaftsrecht. Das ist alles stinklangweilig. Aber wir haben ja auch schon Zeiten gehabt, Lizenzentzug. Oder wenn wir jetzt mal ein paar Kilometer südlich gucken, ne, wo mal eben die Logorechte jetzt plötzlich einem Jordanier gehören, dann merkt man, solche Themen können unfassbar spannend sein, aber sie sind dann immer spannend, wenn es natürlich total bescheiden läuft. Das ist etwas, womit sich der Mensch nach Möglichkeit nicht damit beschäftigen soll, der normale Fan. Wir wollen Fußball sehen, das ist das Entscheidende. Wir wollen kraftvolle Bilder, wir wollen Erfolg sehen und alles drumherum muss an der Stelle funktionieren und darauf müssen wir aufpassen. Und das war mir auch wichtig, Leute, die in solchen Strukturen denken können, das mitzubekommen. Unser Job ist nicht, bestimmte Dinge in der KGA, ob das Bier 5 Euro oder 6 Euro kostet zum Glück 5, ne, aber tatsächlich in diesen Strukturen daran zu denken, in der Vereinspolitik, dass dort keine Fehler gemacht werden, das ist eins der wesentlichen Aufgaben, die man haben muss, weil wir werden irgendwann mal Verträge unterschreiben müssen und die musst du überblicken, auch in der Wirkung. Mhm.
Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird euch präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, wo wir gerade auch schon beim Thema Action oder Aktion sind, es gibt in der Politik gibt's ja so häufig so 100-Tage-Pläne. Mhm. Wie sieht dein 100-Tage-Plan oder euer 100-Tage-Plan aus? Und was ist schon umsetzbar oder was ist jetzt nah an einer Umsetzung dran?
Tatsächlich, 100 Tage ist richtig. Die 100 Tage sind erstmal reine Lernphase für alle. Was wir ja gerade haben, ist als Team, wir machen ja wirklich, wie jetzt hier, wir machen einfach eine Roadshow. Also wir stellen uns bei ganz vielen Menschen vor. Also ihr könnt ja mal ruhig aus das Organigramm mal einblenden, dann hat man mal eine Vorstellung. Aber drumherum gibt's ja auch noch ein Ökosystem des MSV Duisburg. So, und das heißt, es gibt so viele Beteiligte an dem Verein, an dem ganzen Konstrukt. Und da will man sich erstmal vorstellen. Das heißt, erstmal die Menschen kennenzulernen in der neuen Rolle. Wir werden als Team, das ist bis jetzt in den ersten 4 Wochen wunderbar gelungen, im Team erstmal noch weiter zusammenfinden und auch genau die Arbeitsprozesse tatsächlich mit der Kommanditgesellschaft tatsächlich auch klären. Wir haben heute auch unseren zweiten Showfix schon, das ist dann hier im Anschluss. Und das ist erstmal der Aufbau und dann wirklich lernen, weil eins muss man auch sagen, wir sind ja in einer Phase, wo ich sage, es ist jetzt nicht der Umbruch notwendig, sondern es ist ein Weiterentwickeln. Wir werden bestimmte Dinge anders sicherlich angehen und machen, aber Es ist alles strukturiert. Wir haben eine Geschäftsstelle, die wirklich sehr performant funktioniert. Wir hatten, und das war der erste Einstieg, erstmal eine super Übergabe vom alten Vorstand. Also das haben die wirklich toll gemacht, also wirklich in einer Struktur, die war sehr aufschlussreich, war sogar zu viel Information teilweise. Okay. Aber was toll ist, auch heute, sie helfen uns immer noch bei bestimmten Dingen. Auch wenn technisch irgendwas nicht funktioniert, da ist ja der Christian sehr, sehr affin. Das machen die heute noch. Und erstmal ist in den Tagen 100 Tage lernen und erstmal die Saison angehen. Und tatsächlich haben wir so ein paar Vorstellungen. Aber im Moment ist Kernarbeit natürlich noch den Einstieg in die Saison. Das Thema Catering muss natürlich jetzt besser werden. Da bin ich aber, habe ich ja gerade schon gesagt, da bin ich absolut von überzeugt. Und dann finden wir dann auch, ich sag mal, in der neuen Rolle dann Platz. Und dann kommen irgendwann die strategischen Themen.
Mhm. Ich möchte trotzdem auch einmal noch das Thema Capelli ansprechen. Ja,
der strategischen Themen.
Ja, alles klar. Mhm. Wie wollt ihr das angehen? Kannst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wie sieht's da gerade aus? Wir müssen auch so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir machen eine Halbzeit. Ich sag jetzt mal so, wir tun jetzt mal so, als hätten wir noch eine lange Hydration Break dazwischen gehabt. Mhm. Mich brennt dieses Thema Capelli tatsächlich echt unter den Nägeln. 40,1% oder so sind's ziemlich genau, glaube ich. Ja. Die gehören einfach diesem Laden aus den USA, der eigentlich auch gar kein Interesse mehr an unserem Verein hat. Oder so gefühlt sich es irgendwie an. Was kann das im schlimmsten Fall bedeuten? Und wie sieht der Best Case aus? Wie werden wir die los?
Ja, die Frage ist ja im Moment, es passiert nichts. Im Moment ist ja auch die Frage, wann man immer den Gesellschafter benötigt. Im Moment trägt sich die KGA tatsächlich selber durch den sportlichen Erfolg. Und letztendlich hat ja Capelli selber, das haben wir ja alle gelesen, die möchten uns auch verkaufen. Ja. Allerdings sind wir meines Erachtens jetzt auch Opfer des eigenen Erfolges. So, natürlich ist jetzt aus der Sicht Capelli, sie hätten sich sicherlich auch über einen Aufstieg gefreut, dann steigen natürlich die Werte dieser Anteile. Und im Moment ist Capelli, wenn man so will, stiller Teilhaber. Also sie bringen sich im Moment nicht sonderlich ein, da sind die Wege...
Fokus auf still, ne?
Still, ist tatsächlich still. Es ist still, tatsächlich. Wir haben natürlich einen direkten Austausch, auch mit Kai Moorheck, ne? Also wir sprechen auch wirklich miteinander, tatsächlich. Aber jetzt auf der ganz gesellschaftsrechtlichen Ebene, es ist kein Einmischen an der Stelle, aber auch natürlich keine Weiterentwicklung, was man mit einem Partner haben will. Und die Anteile gehören Capelli, das heißt, loswerden ist ja immer die Frage der Perspektive. Mhm. Ne? Also malen wir mal ein Bild und bitte jetzt das nicht krumm nehmen. Also natürlich gibt's von uns kein Interesse, dass morgen Capelli die Anteile an Ismaik verkauft. Gar keine Frage. So, aber dann ist aber die Satzung an der Stelle so still, die Logorechte liegen bei uns. Ne? Also zum Beispiel solche Dinge, ne? Das hätten wir dann im Blick. Also es wäre dann sicherlich Entertainment-Faktor und die Frage ist immer, wie wirtschaftlich abhängig bist du von deinem Gesellschafter? Und das ist auch im Moment ist keine große wirtschaftliche Abhängigkeit. So, das kann natürlich irgendwann mal eine Situation ergeben, wo das mal notwendig ist und darauf muss man sich an der Stelle vorbereiten. Ich bin überzeugt, wir brauchen einen Partner und tatsächlich, ich habe gerne Partner, die uns auch weiterbringen, egal in welcher Funktion. Ne? Es kann ja alles sein, aber wir werden hier tatsächlich die Gespräche suchen mit Capelli, logischerweise, denn irgendwann wird mal eine Situation kommen. Wenn es mal wieder nicht läuft, dann werden wir vielleicht mal wieder Geld benötigen oder so weiter. Und dann spielen all diese Dinge eine Rolle. Und dann wäre natürlich ein Wunsch, ich würde gerne Capelli ein Angebot machen, um die Anteile zurückzuerwerben. Da fehlt uns, wir sind zwar wirtschaftlich im Moment ganz gut, da fehlt aber noch der ein oder andere Taler. Da müssten wir erst schlechter spielen, sagen wir es so. Also das Geld ansammeln, absteigen, dann die Anteile kaufen, könnte eine Option sein, ist aber für mich jetzt, wünsche mir einen anderen Weg, also tatsächlich irgendwann mal den Weg zu haben und vielleicht ist das mal eine Option, aber das wird die Zeit zeigen, wird auch tatsächlich kein schneller Ritt werden.
Okay, daran angeschlossen, ich bin der Meinung, wir müssen aufsteigen, irgendwie ein Stück weit, weil auch die Stadt geht ja 2027 wieder in einen Notfallplan über. Ne? Das heißt, die Stadt ist ja ein großer Anteilseigner im Verein. Ne? Falsche Wort. Ja, ich weiß, das ist ganz, ganz dünnes Eis. Ja. Sondern die sponsert mit im Prinzip, oder? Sie hängt mit im Verein drin. So, da um es mal, ich muss es ein bisschen einfacher machen. Ne? Mhm. Wie sehr müssen wir aufsteigen? Also wie lange sind wir in der dritten Liga noch so konkurrenzfähig, wie wir es gerade sind?
Also erstmal will ich mal mit der Stadt anfangen oder städtische Gesellschaften. Bei jedem Außer im Dorfverein, bei jeder Stadt ist die Stadt immer irgendwo mit drin, bei jedem Handballverein, Basketballverein. Also da, das wird in Duisburg tatsächlich oft überbetonter. Als in anderen Städten. In anderen Städten ist das genauso der Fall. Da ist dann auch die Stadt oft der Eigentümer der Infrastruktur oder über städtische Gesellschaften ist man Sponsor. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des MSV Duisburg. Ja. Natürlich braucht man an der Stelle die Stadt und wir brauchen, natürlich ist die zweite Liga, würde für uns einen ganz anderen Handlungsspielraum tatsächlich ermöglichen. Momentan muss man sagen, tatsächlich, also ich möchte aufsteigen, wobei aus Fansicht die dritte Liga mehr Spaß macht. Ich habe mir die Spiele zweite und dritte Liga auch angeguckt.
Ja, ja,
also klar. Die Drittligaspieler waren spannender, die sind emotionaler momentan.
Ich finde die Liga auch cool. Ich finde die Liga cool, aber ich habe immer gehört, die ist eigentlich ein Fass ohne Boden irgendwie ein Stück weit. Und eigentlich muss man, also ich habe zumindest gehört, immer wieder, auch zum Beispiel schon damals von Ingo Wald, der sagte, die dritte Liga ist irgendwann unser Grab.
Ja, Aussage aus der damaligen Perspektive auch richtig, aber wir haben ja immer so ein strategisches Defizit gehabt. Wenn du es dann im Blick hast, waren immer so 3 Millionen Euro. Jetzt guck dir die Zuschauerzahlen von damals an und heute an. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Wucht. Und ich sehe ja auch als Aufsichtsrat schon länger die Zahlen. Das sind auch im Marketingbereich deutlich bessere Zahlen, als wir sie früher haben. Also wir haben es aus innerer Kraft in den letzten 2 Jahren und Dirk Recke und ich waren ja Bestandteil auch dieses Plans in der gremienübergreifenden Zusammenarbeit. Wir haben ja mit ganz vielen Initiativen haben wir es ja geschafft, dass wir auch die Einnahmebasis verbreitert haben. Also wir hängen nicht am Tropf einzelner Sponsoren. Natürlich gibt es Top-Sponsoren, wenn die morgen weg wären, das wäre fatal. Das ist aber auch hier wieder kein Alleinstellungsmerkmal. Wenn die großen Sponsoren bei anderen Vereinen weg sind, dann ist das immer ein Riesenproblem. Aber wir haben sehr breite Schultern und das hat auch natürlich Michael Preetz mit der Mannschaft in den letzten Jahren geschafft, unterstützt von den Gremien. Deswegen ist das strukturelle Defizit, es ist schon deutlich kleiner geworden. Und wenn wir es schaffen, diese Zuschauerzahlen auch zu behalten, dann wäre, Klammer auf, damit will ich nicht sagen, lasst uns bitte immer in der dritten Liga bleiben. Aber damit ist eine dritte Liga natürlich stemmbarer als mit 12.000 Zuschauern, weil der Verein hat erstmal ganz hohe Fixkosten und wenn man dann die mit Erlösen dann nicht die Kosten reduzieren kann, aber das Defizit reduzieren kann, dann haben wir da eine Wucht. Also das ist schon machbarer. Aber langfristig ist die dritte Liga wirtschaftlich an der Stelle für die Anforderungen, weil die Anforderungen zwischen zweiter und dritter Liga, die sind nicht fundamental anders.
Okay.
Ja, die sind wirklich nicht, der große Unterschied ist einfach nur das Fernsehgeld. Punkt.
Alles klar.
Da ist ein Unterschied von 8 Millionen zu 1,3 Millionen doch zu gewaltig.
Absolut, kann ich nachvollziehen. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden, ich finde das alles super interessant. Was den Leuten natürlich auch noch unter den Nägel brennt, ist die Verlängerung von Michael Preetz. Ne? Kannst du da schon irgendwie eine Wasserstandsmeldung abgeben? Bist du da positiv? Hängt das so ein bisschen davon ab, ob der Verein jetzt aufsteigt oder nicht? Wie ist da die Situation rund um eine Verlängerung von Michael Preetz?
Ja, also das ist jetzt nicht einer der ersten Amtshandlungen, die wir jetzt tatsächlich haben. Ja. Wir sind da immer in konstruktiven Gesprächen, aber nicht zu Beginn, weil wir müssen uns an der Stelle finden. Und jetzt ist ja auch im Fußballverein eine ganz andere Situation. Du hast ja gerade mit Ali Hahn und solche Wasserstandsmeldungen, sowohl Ab- und Zugänge vielleicht auch, obwohl im Moment mir eine Fantasie für Zugänge gerade fehlt, wird da sein. Das heißt, im Moment haben wir operativ ganz andere Themen, die da anstehen. Ich habe das Gefühl, dass Michael sich wirklich sehr wohl fühlt in Duisburg. Und wenn die Zeit reif ist, dann werden wir natürlich da auch die Gespräche suchen.
Wunderbar. Was mich auch noch total interessiert ist, was ich auch total cool fand, war zurück nach Meiderich mit der Geschäftsstelle. Ne? Wie realistisch ist das? Wann ist natürlich wahrscheinlich noch mal weiter hinter als eine Verlängerung von Michael Preetz. Aber das fand ich einen total coolen Ansatz, weil ich kenne das, glaube ich, auch von keinem anderen Verein, dass die Geschäftsstelle, ne, dass der Manager quasi nicht mit seinem Telefon auf den Trainingsplatz guckt. So, ne, dieses typische Bild. Ich finde die Idee super, super richtig und wichtig. Wie realistisch ist das und wie kann man da ein Bild zeichnen, irgendwo geartet in der Zukunft?
Ja, natürlich jetzt zu Drittliga-Zeiten sicherlich kein realistisches Bild, aber wir haben ja, ich sag mal, auch diesen Plan und wir wollen ja nicht einmal in der zweiten Liga sein, um dann mal wieder hoch mal zu spinsten, vielleicht ein bisschen Geld anzusammeln, um dann mal wieder 1-2 Jahre dritte Liga auszuhalten, sondern wir wollen ja strukturell mindestens in die zweite Liga. So, und natürlich, und da weiß ich, solche Pläne müssen einfach geschmiedet werden, weil es immer irgendwelche Zeitfenster gibt, wo es mal eine Möglichkeit gibt, das zu stemmen. Und damit fängt man erstmal an, überhaupt mal einen Standort zu haben, mal was zu skribbeln. Und das ist, und diese Idee ist entstanden, als ich mal selbst, ich war ja mal ein halbes Jahr Geschäftsführer der KGA. Und habe damals gemerkt, ich arbeite im Stadion, tolle Location, toll, wirklich, aber es ist dann irgendwie doch Bürofläche und dir fehlt genau dieser, der Schweiß der Spieler, das Klatschen der Bälle, dass du das einfach spürst. Und ich bin der Überzeugung, dass du auch nah bei deinem, ich mag es nicht so, Ultras werden mir jetzt übel nehmen, aber das Produkt ist mal das Fußballspiel. Und ich möchte ganz nah bei dem Produkt an der Stelle sein. Und da gehört das an der Stelle wirklich zusammen, weil im Moment läuft es gerade gut und ich glaube auch, wenn es mal schlecht läuft, dann musst du ja auch ein viel engeres Gespür haben. Fußball ist kein Homeoffice-Geschäft. Du musst ganz nah dabei sein und wenn es mal nicht läuft, dann glaube ich, dann muss man näher dran sein, um schneller gegenzusteuern. Und das habe ich damals gespürt, aber in dem halben Jahr, wo ich Geschäftsführer war, lief alles Bombe, bis Corona. Mhm. Da war es nicht notwendig, aber da habe ich gemerkt, die Distanz zum Trainingszentrum, das ist einfach zu weit. Und das muss in meiner Perspektive, das muss sich ändern, ist aber tatsächlich eher ein strategisches Ziel.
Ja. Dann möchte ich jetzt tatsächlich auch zum Ende kommen, tatsächlich. Möchte mich erstmal herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber noch bist du nicht entlassen. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Guck mit mir einmal nochmal in die Glaskugel. Wo steht der MSV in ein, zwei Sätzen, wenn wir in 2 Jahren, wir quatschen aber bestimmt vorher auch nochmal, ich drohe es dir an. Ja. Wo steht der MSV in 2 Jahren? Was glaubst du? Und was ist dir wichtig, wo er steht? Kurz und knapp.
Der Verein hat in 2 Jahren den Klassenerhalt in der 2. Liga geschafft und ist bei den Frauen in der 3. Liga etabliert.
Wunderbar, das wollte ich hören. Ihr Lieben, das war unser neuer Präsident Dirk Broska. Vielen lieben Dank, Dirk, dass du da warst. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie seht ihr das Thema um den Caterer? Wie steht ihr zu der Causa Ali Hahn? Und natürlich auch, was denkt ihr zu unserem neuen Präsidenten und den Plänen, die er heute so ein bisschen angeschnitten hat? Gerne in die Kommentare. Wir sind kurz vor den 1000 Subscribern. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir die mit dieser Folge knacken würden. Das wäre schon wieder ein kleiner Meilenstein. Und ja, liken, kommentieren, ihr wisst es. Und ansonsten sage ich, habt eine schöne, sonnige Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Streifendienst 1902. Der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Alles fürs Büro, alles aus einer Hand. Und von Blumenroth. Entsorgung weitergedacht. Für Industrie, Gewerbe und Privat. Blumenroth und Lilienthal. Eure Profis im Ruhrpott und am Niederrhein.